Morgen. Morgen, Friedhelm. Elke und ich haben gestern einen Triathlon gemacht. Also wir haben die Fahrräder aufs Auto geschnallt und sind dann ein kleines Stück mit dem Fahrrad geradelt. Nettetal. Kennt jemand das Nettetal? Da müsst ihr unbedingt mal lang radeln. Dann sind wir durch ein Naturschutzgebiet gekommen, da durfte man nicht radeln, haben das Fahrrad geschoben, sind also gegangen. Gegangen. Und weil es so schön war, das sind so viele Tümpel, kleine Seen, da sind wir in einen eingetaucht und sind ein Stück geschwommen. Also ne, Triathlon. Nicht ganz wie auf Hawaii, aber immerhin. Heute habt ihr auch die Gelegenheit, einen Triathlon zu machen. Seid ihr bereit? Triathlon? Nö. Sigmund ist noch ein bisschen unsicher. Nein, eher nicht. Ihr habt die erste schon. Ihr seid schon geradelt. Ja, aber ich hab einen geistlichen Triathlon, habe ich quasi euch, möchte ich euch anbieten, sozusagen. Vor 4 Wochen hatte ich mit diesem Thema, mit dieser Dreierreihe begonnen. Hoffe, der ein oder andere erinnert sich daran, es ging ums einander annehmen. Und als Voraussetzung dafür, fürs einander annehmen, hatte ich vor 4 Wochen diese Grundlage genannt, dass nämlich wir zuerst angenommen worden sind von Jesus Christus. Vor 2 Wochen ging es dann darum, um das einander annehmen. Und heute ist sozusagen der dritte Teil. Warum das Ganze? Hat jemand was davon? Warum sollen wir das überhaupt machen, einander annehmen? Das ist sozusagen der dritte Teil heute. Ich habe die letzten beiden Male, also vor 4 und vor 2 Wochen, habe ich den Text gelesen und ich glaube, ihr könnt ihn eigentlich auswendig, oder? Nee. Deshalb lese ich ihn gern nochmal vor, weil ich den auch wichtig finde. Es ist ein Text, den Paulus an die Gemeinde in Rom schreibt. Der steht in Römer 15, es sind die Verse 1 bis 7 und ich habe den Vers 13 noch dazu genommen. Und da schreibt der Paulus: Wir als die im Glauben Starken sind verpflichtet, die Bedenken der Schwächeren ernst zu nehmen, statt in selbstgefälliger Weise nur an uns zu denken. Jeder von uns soll auf den anderen Rücksicht nehmen und danach fragen, was gut für ihn ist und was ihm im Glauben weiterhilft. Auch Christus hat nicht danach gefragt, was ihm selbst gefallen würde. Es heißt von ihm in der Schrift: Gegen mich, o Gott, richten sich die Beschimpfungen deiner Feinde. Und alles, was die Schrift sagt und was noch schon vor langer Zeit niedergeschrieben wurde, sagt sie unseretwegen. Wir sind es, die daraus lernen sollen. Wir sollen durch ihre Aussagen ermutigt werden, damit wir unbeirrbar durchhalten, bis sich unsere Hoffnung erfüllt. Denn von Gott kommt alle Ermutigung und alle Kraft, um durchzuhalten. Er helfe euch, Jesus Christus zum Maßstab für euren Umgang miteinander zu nehmen und euch vom gemeinsamen Ziel bestimmen zu lassen. Gott möchte, dass ihr alle einmütig und mit voller Übereinstimmung ihn preist, den Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Und dieser etwas bedeutungsvolle Vers 7: Darum ehrt Gott, indem ihr einander annehmt, wie Christus euch angenommen hat. Wenn ihr alles vergesst, diesen Vers 7, das wäre meine große Hoffnung, dass wir den Vers 7 aufnehmen, inhalieren, mit ins Leben hineinnehmen, ins Gemeindeleben, aber auch ins Privatleben. Und der Vers 13: Darum ist es mein Wunsch, dass Gott, die Quelle aller Hoffnung, euch in eurem Glauben volle Freude und vollen Frieden schenkt, damit eure Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes immer unerschütterlicher wird. 3 Sachen: Einander annehmen als Grundlage dafür, fürs einander annehmen, das, was Jesus vorher schon getan hat, uns angenommen, als wir vielleicht noch nicht so liebenswert waren, wie wir es jetzt sind. Und es folgt noch was Drittes daraus. Zur Ehre Gottes soll das Ganze geschehen. Ist jetzt nicht so eine Riesenüberraschung, aber steht hier im Vers 7. Wir sollen Gott ehren damit, dem einander annehmen, weil Christus uns angenommen hat. Und ich hoffe, es ist ein bisschen was hängen geblieben aus diesen letzten beiden Einheiten, Predigten. Heute im dritten Teil soll es nochmal darum gehen, warum diese ganze gegenseitige Annehmerei. Was hat denn Gott davon? Wieso ehrt ihn das denn? Wir nehmen einander an, hoffentlich, die Starken, aber auch die Schwachen, so wie Gott vorher auch nicht nur einige wenige Auserwählte angenommen hat, sondern jeden, der das wollte, der das zugelassen hat. Theoretisch jeder Mensch, praktisch jeder, der sich darauf eingelassen hat. Und so sollen wir den schwachen Bruder und die starke Schwester genauso annehmen. Nicht, weil sie so nett und sympathisch sind und die gleiche Kaffeesorte trinken wie wir, sondern weil wir genauso einmal angenommen worden sind. Nimm den anderen an, auch wenn er lieber die alten Lieder singt und du eher was mit modernem Lobpreis anfangen kannst. Nimm den anderen an, auch wenn er eine andere Vorstellung davon hat, wie man sich vor oder nach dem Gottesdienst verhalten sollte. Nimm den anderen an, auch wenn er eine andere Vorstellung von Ordnung in Gemeinderäumen hat. Warum und aus wem heraus sollten wir diese ganze Annehmerei uns vornehmen, umsetzen? Weil die Annahme Gottes erstmal über allem steht. Das sollte uns wirklich Mut geben, auch mit unterschiedlichen Meinungen nicht gleich Grundsatzfragen in den Raum zu stellen. Uns den Glauben abzusprechen. Wir kommen aus der gleichen Gnade. Diese Gnade Gottes, die hat nicht einer 5% und der andere 7%. Die bietet Gott jedem Menschen in der gleichen Fülle an. Und weil wir aus dieser gleichen Gnade kommen und diese gleiche Gnade gleich abbekommen, soll als dritter Schritt mit diesem gegenseitigen Annehmen Gott geehrt werden. An sich wäre das ja eigentlich schon genug Motivation. Jesus hat mich angenommen und ich nehme den Nächsten an. Den, der vielleicht annehmenswürdig ist. Jesus hat uns hier zusammen in diese Gemeinde gestellt. Also lasst uns darum ringen, einander so anzunehmen, dass wir miteinander gut leben können. So wie sich das Gott vorgestellt hat, miteinander. Aber Paulus setzt eben noch eine andere Begründung in diesem Text obendrauf, die ich uns heute noch mal ein bisschen präsentieren möchte. Wenn wir einander annehmen, wenn das auch nur ansatzweise gelingt, dann ehren wir damit Gott. Geben wir Gott die Ehre. Das ist so eine Hülse, ne? Das muss mit Leben gefüllt werden, Gott die Ehre geben. Ja, das singen wir in vielen Liedern oder zurzeit hören wir es ja in vielen Liedern, Gott die Ehre geben. Ja, das klingt richtig, das klingt vernünftig, das klingt was, das, als hätte das was mit Christsein zu tun, mit dem Glauben. Wenn wir einander annehmen, geben wir Gott die Ehre und erfüllen damit das Ziel unseres Lebens. Deswegen sitzt du heute hier, deswegen lebst du, damit du die Chance hast, Gott die Ehre zu geben. Nur das ist das Ziel deines und meines Lebens. Ich bin geschaffen, um möglichst viel Einkommen zu erreichen. Mindestens eine Doppelhaushälfte zu besitzen, mindestens 10 gute Freunde zu haben, und mindestens 3-mal in Amerika und Asien gewesen zu sein. Klingt alles interessant, ne? Aber Tanja schüttelt schon den Kopf und denkt sich, na, knapp daneben. Nein, auch wenn das vielleicht interessante, lohnenswerte Ziele für den einen oder anderen sind, nein, das ist nicht dein Ziel deines Lebens. Und es geht darum, nicht diese anderen Sachen ganz aufzugeben. Weil nach Asien zu fahren ist vielleicht momentan nicht so günstig, aber Ne? Aber vielleicht ist es eine interessante Sache, aber das ist nicht das Ziel deines Lebens. Ich bin geschaffen, um Gott zu preisen, um ihn Ehre zu machen mit meinem Leben. Gott hat mich in diese Welt gesetzt, damit ich ihm Ehre mache, ihn Ehre durch mein Leben, durch mein Reden, durch mein Tun, durch mein Denken. Und ich merke selber oft, dass das eine Hausaufgabe ist, dass das kein Automatismus ist. Ich werde Christ und ab sofort bin ich dermaßen geheiligt und mit allem, was ich sage und tue, ehre ich Gott. Schön wär's. Ich kann mir manchmal vorstellen, dass Gott sich manchmal so denkt, das war jetzt vielleicht nicht so zu meiner Ehre. Wir sind in diese Welt gesetzt. Das ist das tiefste Ziel in allem, was wir tun. Was machst du heute Nachmittag? Okay, wir fangen jetzt nicht an, jeden Einzelnen abzufragen, aber ist da was dabei zur Ehre Gottes? Was ist das überhaupt? Wenn ich Kaffee trinke, ne, wahrscheinlich werden ziemlich alle heute Nachmittag irgendwo irgendwie Kaffee trinken. Kann ich Kaffee trinken zur Ehre Gottes? Kann ich allein Kaffee trinken? Kann vielleicht jemanden überlegen, der vielleicht auch alleine zu Hause sitzt? Zwei aus einem Haushalt geht ja mittlerweile. Ne, kann man sich ja verabreden. Wir erziehen unsere Kinder, damit sie im Leben zurechtkommen. Und um Gott damit Ehre zu geben. Wir investieren in unsere Ehen, damit sie halten, aber vor allem, damit Gott dadurch geehrt wird. Wir investieren in Gemeinde und andere Menschen, die Gott noch nicht kennen, damit es ihnen besser geht, materiell, finanziell, seelisch, aber vor allem, um Gott damit zu preisen. Alles, was wir tun, tun wir, um Gott zu ehren. Hoffentlich. Das Kaffeetrinken selber, das Trinken des Kaffees unterscheidet sich gar nicht so sehr von jemandem, der Gott ehren will damit, zu jemandem, dem das egal ist. Trotzdem diese gesamten Begleitumstände, ob ich den Kaffee allein trinke, ob ich jemanden zumindest im Gebet mit einschließe, was auch immer. Das kann schon unterschiedlich sein. Und Paulus sagt es hier in diesem Vers 7. Wenn ihr einander annehmt, so wie Christus uns euch angenommen hat, dann gebt ihr Gott damit die Ehre. Dann lobt ihr ihn. Natürlich loben wir Gott, wenn wir mit ihm reden, wenn wir ihn im Gebet anbeten. Natürlich beten wir Gott an, indem wir ihm lieber singen oder im Gottesdienst sie hören. Aber die direkteste und die effektivste Art, Gott zu loben, ist, den anderen anzunehmen. Ihnen, dem Bruder oder der Schwester, Heimat zu geben. Ihnen zu sagen und zu zeigen, dass sie willkommen sind. Auch bei dir. Natürlich auch im Letzteren bei Gott. Trotz der Macken, trotz der Schwierigkeiten, trotz des Andersseins. Wenn du dich überwindest, zu deinem Bruder zu gehen und bei dem dein Puls und dein Blutdruck schon hochsteigt, wenn du nur an ihn denkst, um mit ihm vielleicht eine Sache zu klären, anzusprechen, dann ehrst du Gott auf eine Art, die besser ist als das beste Lied, was das beschreibt vielleicht. Wenn du zu einer Mitchristin, zu einer Schwester gehst, die nur nörgelt, der man es nie recht machen kann, der man eigentlich immer aus dem Weg geht, um ihr dann doch mal zu helfen und einmal für sie da zu sein. Obwohl sich in dir alles sträubt und du weißt, ach, der Tag ist gelaufen, wenn ich mich mit der einlasse. Wenn du deinen Geschwistern vergibst und freundlich zu ihnen bist, obwohl sie dich vielleicht verletzt haben, vor 3 Jahren, weil sie dich einfach nicht auch in deinen Nöten, in deinen Bedürfnissen verstehen und so annehmen, wie du dir das vielleicht wünschst. Keiner fragt nach mir. Sonntag sind sie alle ganz freundlich und nett, aber unter der Woche hört man ja von keinem was, meldet sich ja keiner. Am Geburtstag vielleicht. Wenn du trotzdem Gemeinschaft zu so jemand haben willst und alles daran setzt, ihm oder ihr liebevoll und fröhlich zu begegnen, dann lobst du, dann ehrst du Gott damit. Jeder ist normal bis zu dem Moment, wo du ihn kennenlernst. Und eigentlich kennen wir uns hier doch eigentlich viele zumindest ganz gut. Das heißt, wir wissen um die vielen großen und kleinen Eigenarten des anderen. Und es bleibt eine große Herausforderung, dieses einander annehmen. Diese vielen Macken haben eben das Potenzial zur Meinungsverschiedenheit, zum Streit, zum Missverständnis. Es ist kein Automatismus, es ist gar nicht so leicht, den anderen so anzunehmen, dass Gott damit geehrt wird, so wie Christus das getan hat. Aber es ist eine Chance. Und das ist eine der Aufgaben, die Gott uns zutraut. Zum Schluss noch einen kleinen Schlenker, noch eine praktische Sache mit dem einander annehmen zur Ehre Gottes. Ich glaube, es macht Gott sehr traurig, wenn wir zum Beispiel jemand wären, der überwiegend oder öfters unzufrieden ist, meckert, mürrisch ist, ständig oder überwiegend kritisch verschiedene Sachen sieht. In Judas im Vers 16, Judas ist so kurz, da gibt es keine Kapitel, ne, nur Vers 16, da wird das beschrieben. Diese sind murrende, mürrische, meckernde, die mit dem Schicksal hadern und nach ihren Begierden wandeln und ihr Mund redet stolze Worte und sie bewundern Personen um ihres Vorteils willen. Die Formulierung mit dem Schicksal hadern besteht im Griechischen aus den zwei Teilen, aus dem Anklagen und dem Schicksal. Jemand anderes dafür anklagen, dass es mir schlecht geht, das kann ganz schnell zu so einer Lebenseinstellung werden. Und es ist erstaunlich, wie manche Menschen falsche Entscheidungen treffen, weil sie unzufrieden sind, weil sie schnell für eigene Dinge, die nicht so gut laufen im eigenen Leben, andere dafür verantwortlich machen wollen. Und ich möchte uns zwei Ratschläge geben. Der erste, wenn du jemand bist, der dazu neigt, eher pessimistisch zu sein, schnell mal unzufrieden bist, mit dir, aber auch mit anderen, dann ist heute die Gelegenheit, das vor Gott zu bringen, das abzugeben. Und das bewusst zu machen, damit du die Chance hast, dein Denken da zu ändern. Das Zweite, ich bin eigentlich niemand, der jemanden empfiehlt, dass er irgendwelche Menschen, die Gott nicht kennen, unbequeme meidet. Das möchte ich auf keinen Fall sagen. Trotzdem kann es sein, dass wenn du immer mit einem Menschen zusammen bist, der so unzufrieden ist, der immer wieder schnell meckert. Das kann überschwappen. Das wird dich beeinflussen. Das Verhalten der Menschen, mit denen du die meiste Zeit zusammen bist, hat Einfluss auf dich. Wer hat schon mal einen roten Pullover und ein weißes Hemd bei 90 Grad zusammen in einer Maschine getan? Gibt das? Schöne rosa Hemden, besonders für die Männer, sehr schön zu tragen. Und kleine Pullis. Es hat Einfluss, was in der gleichen Maschine miteinander, vielleicht bei 60 Grad, wirbelt. Es hat Einfluss. Und manchmal ist es gut, auch mal, wenn es nicht mehr geht, dem anderen deutlich zu machen, das Gemeckere, das, ne, bring es Gott ab, und wenn nicht, dann löse dich auch mal von jemandem, der das überwiegend tut. In Sprüche 22 heißt es, auch wenn es ein klein wenig ein anderes Thema ist, halte dich von einem zornigen Menschen fern. Okay, jetzt ein bisschen anderes, aber ne? Halte dich von einem überwiegend ständig meckernden und beklagenden, könnte man, glaube ich, auch einsetzen. Fern und meide den Jähzornigen, damit du nicht wirst wie sie und dein Leben aufs Spiel setzt. Was für zornige Menschen gilt, glaube ich, gilt auch für andere. Es hat Einfluss. Ich will nicht damit sagen, dass, ne, dass wir ständig irgendwelche Beziehungen zu Leuten kappen müssen. Ne? Der hat mal was kritisiert, tschüss. Das natürlich nicht. Trotzdem hat es Einfluss, mit wem wir viel Zeit verbringen. Ich wünsche mir und ich wünsche uns in der kommenden Zeit, dass wir das einander annehmen, üben. Dass wir danach trachten, den anderen so anzunehmen, so wie ich einmal von Jesus angenommen wurde. Und dass es uns bewusst ist, dass wir damit die Chance haben, mehr als durch jedes Lied oder Gebet Gott die Ehre zu geben. Herzliche Einladung dazu. Darauf freue ich mich in der kommenden Zeit. Amen.